Schlagt eure Bibeln zu dem ersten Johannesbrief auf. Erster Johannes, Kapitel 1, Abvers 1. Dort steht geschrieben: Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wir beten. Vater, lehre uns, was uns noch verborgen ist. Schenke uns, was uns fehlt. Und forme uns zu dem, was wir noch nicht sind. Amen. In dem amerikanischen Spielfilm Into the Wild hat der Protagonist Christopher McCandless eine Idee. Er verlässt bewusst die Gesellschaft, um ein freies, unabhängiges Leben in der Wildnis zu führen. Er begibt sich somit 2 Jahre lang alleine auf eine Reise durch Amerika und Alaska. Je weiter seine Reise jedoch voranschreitet, desto stärker wird ihm etwas deutlich. Er sehnt sich, trotz seiner anfänglichen Idee von einem Einsiedlerleben, immer mehr nach menschlicher Nähe, Verbundenheit und Gemeinschaft. In einem seiner letzten Tagebucheinträge schreibt Christopher: Glück ist nur dann wirklich, wenn man es teilt. Glück ist nur dann wirklich, wenn man es teilt. Christopher beschreibt damit, dass menschliches Glück und Sinn nicht im völligen Rückzug besteht, sondern dass menschliches Glück nur in Beziehung zu anderen bestehen kann. Und dies kennen wir irgendwie alle. Zu meinen Lieblingsmomenten zählen Begegnungen mit Menschen am Abend. Wenn man im Sommer abends in einer kleinen Gruppe auf dem Balkon sitzt mit einem guten Getränk und über tiefe, aber auch lustige Themen redet. Oder auch im Winter abends im Wohnzimmer, wenn man mit einem warmen Tee und Haferkeksen zusammensitzt und der Kamin an ist. Vielleicht geht es dir da so ähnlich wie mir. Solche Momente zählen zu meinen absoluten Lieblingsmomenten. Und sie zählen dazu, weil wir uns alle nach engen Beziehungen sehen. Nach Beziehungen, die uns halten, die uns tragen. Nach Beziehungen, wo wir Freude und Leid austauschen können. Dass wir uns danach sehen, fällt uns häufig erst dann auf, wenn sie uns fehlen, wie bei Christopher. Und wenn sie uns fehlen, dann tut es uns weh. Wir Menschen brauchen einfach enge Beziehungen. Dabei, was kein Geheimnis ist, scheitern unsere engen Beziehungen immer wieder. Freundschaften gehen auseinander oder der Freund, die Freundin zieht in eine andere Stadt und kann nicht mehr so da sein wie früher. Wir wollen zwar enge Beziehungen haben, aber diese Beziehungen scheitern immer wieder. Wir brauchen also eine viel bessere, eine viel schönere Beziehung, die unzerstörbar ist, um unseren Durst nach solch einer Beziehung zu stillen. Als Christen glauben wir, dass diese Beziehung kein Wunschdenken ist, sondern dass sie wirklich existiert. Dass es eine höhere, eine viel bessere, eine viel schönere Beziehung gibt. Eine Beziehung, oder man kann auch sagen Gemeinschaft, die unzerstörbar ist, die dein ganzes Leben und darüber hinaus anhält. Die Gemeinschaft mit Gott ist das Schönste, das Tiefste und das Beste, was ein Mensch erleben kann. Es ist die Gemeinschaft mit dem Gott, der alles erschaffen hat und über alles herrscht. Es ist der Gott, der alles für die, die er liebt, zum Besten lenkt. Gemeinschaft mit Gott ist die innigste und unzerbrechlichste Form von Gemeinschaft, die ein Mensch je haben kann. Und Gottes Wort zeigt uns heute diese beste Gemeinschaft. Deshalb schauen wir uns heute das Thema Gemeinschaft mit Gott an. Gemeinschaft mit Gott. Und wir haben 4 Punkte dafür. Erstens die Schönheit der Gemeinschaft. Zweitens die Echtheit der Gemeinschaft. Drittens der Weg in die Gemeinschaft. Viertens das Leben in der Gemeinschaft. Der erste Punkt, die Schönheit der Gemeinschaft. Gottes Wort startet hier seltsam. Schaut mit mir in den ersten Halbsatz. Ja, Halbsatz. Was von Anfang war? Du fragst dich mit Sicherheit, was dieses Was da soll. Warum das eigentlich da steht? Das ist doch ein ziemlich komischer Anfang. Dieses Was ist aber ein Seil, was gezogen werden kann. Ein Seil, um mehrere Teilsätze zu verbinden. Es verbindet nämlich diese ganzen Sachen mit dem Ende von Vers 1. Es verbindet alles mit dem Wort des Lebens. Die ganzen Aspekte, die hier genannt werden, werden mit dem Wort des Lebens verbunden. Man könnte alle Was mit Wort des Lebens austauschen. Dann würde der Satz so lauten: Das Wort des Lebens war von Anfang an. Das Wort des Lebens haben wir gehört. Das Wort des Lebens haben wir mit unseren Augen gesehen. Das Wort des Lebens haben wir angeschaut und unsere Hände betastet. Das Wort des Lebens ist das Entscheidende hier. Es ist das, worauf sich alles hier bezieht. Die Frage aber nun ist: Wer oder was ist dieses Wort des Lebens? Es wird im ersten Vers klar beschrieben, dass die Apostel und Johannes das Wort des Lebens gehört, gesehen, angeschaut und betastet haben. Das kann man nicht von einer Sache sagen. Eine Sache kann man betasten, kann man vielleicht oder kann man sehen, kann man schlecht hören. Gottes Wort beschreibt uns hier keine Sache, sondern es ist klar, dass es um etwas Sichtbares, Anfassbares, Hörbares geht. Jesus Christus beschreibt sich selbst im Johannesevangelium als das Leben. In Johannes 14, Vers 6 zum Beispiel sagt Jesus von sich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Ausdruck dabei ist sehr stark. Er meint nicht, ich bin irgendein Weg und irgendein Leben und es gibt da noch viele andere coole Wege. Nein, sondern Jesus sagt, dass nur er das Leben ist. Nur bei ihm gibt es wahres Leben. Nur er ist das Leben. Es gibt niemand anderen auf dieser Welt, der das wahre Leben geben kann. Es ist nur durch Jesus möglich. Jesus ist also das Leben. Egal, welche Beziehung du als erfüllend empfindest, bei keiner dieser Beziehungen kannst du sagen, dass dein Partner das Leben ist. In der Gemeinschaft mit Jesus hast du aber den als Partner, der das Leben ist. Und sogar noch mehr. In Johannes 10 sagt Jesus sogar: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Jesus gibt das Leben, er ist das Leben, er gibt es uns aber sogar im Überfluss. Es ist ein warmer Sommertag, 30 Grad. Das ist für mich perfektes Wetter, für andere hier leider nicht. 30 Grad. Mitten in der prallen Sonne arbeitest du im Garten. Kein Schatten weit und breit. Du hast nichts zu trinken dabei. Nach 3 Stunden Arbeit gehst du vollkommen verschwitzt und ausgetrocknet ins Haus. Du begibst dich auf der Suche nach einer Erfrischung. Und nach kurzer Suche ist im Kühlschrank die große Erfrischung da. Du findest im Kühlschrank 3 große 1000-Liter Container deines absoluten Lieblingsgetränks, perfekt gekühlt mit Eiswürfel. Diese Geschichte klingt jetzt zwar unwahrscheinlich, Jesus gibt uns aber das Leben in Fülle. Er gibt uns das Leben im Überfluss. Wir wären in dem Beispiel wahrscheinlich schon erstmal mit einem großen Glas kaltem Wasser zufrieden gewesen. Jesus gibt uns aber nicht nur ein Glas mit Leben, sondern er gibt uns viel, viel mehr. Er füllt uns nicht nur mit ein bisschen Leben, sondern er gibt uns so viel, dass selbst die 3000 Liter Container wenig im Vergleich zu Jesus sind. Deshalb ist die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, mit Jesus und dem Heiligen Geist die beste und schönste Beziehung, die wir als Menschen haben können. Wenn wir in dieser Beziehung stehen, dann ist es eine ewige Beziehung. Sie ist eine ewige Beziehung, die durch keinen Umzug oder Fehler scheitern wird. Sie ist die wunderschönste Beziehung, weil nur Jesus uns das Leben im Überfluss schenken kann. Es kann natürlich sein, dass du in einer Beziehung die Fülle suchst, die eigentlich nicht dafür gemacht ist. Es kann sein, dass du das in deinen Kindern suchst, dass du deine Zufriedenheit, dein Glück und dein Wohlergehen an deinen Kindern hängst. Du wertest zum Beispiel die Kritik des Lehrers an dein Kind insgeheim als eine Kritik an dir selbst. Oder vielleicht hängst du dein Glück und deine Zufriedenheit an deiner besten Freundin. Sobald ihr streitet, fühlst du dich schlecht, weil du Angst hast, sie zu verlieren. Diese Beziehungen sind erstmal gut, weil sie von Gott geschaffen worden sind, aber diese Beziehungen können dir nicht das Leben geben. Dafür ist alleine die Beziehung mit Gott gemacht. Nur die Beziehung mit Jesus kann dir deinen Wert und deine Identität geben. Nur die Beziehung mit Jesus kann dir Zufriedenheit geben. Deshalb fordert uns Gottes Wort heute Morgen auf: Such nirgendwo anders das Leben als bei Jesus. Jedes Glas Wasser wird dich wieder durstig machen. Aber bei Jesus findest du viel größere 1000-Liter Container, sodass du nie wieder durstig werden musst. Der zweite Punkt, die Echtheit der Gemeinschaft. Lest mit mir nochmal die Verse 2 und den Anfang von 3. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Johannes wiederholt sich hier immer wieder. Schon in Vers 1 fängt er damit an und wiederholt sich immer wieder. In Vers 1 sagt er bereits, dass er Jesus gehört hat. Das wiederholt er in Vers 3. In Vers 1 sagt Johannes auch, dass er Jesus gesehen hat. Das wiederholt er gleich zweimal in Vers 2 und Vers 3. Es gibt jetzt Menschen, die mögen keine Wiederholung. Sie finden sie unnötig. Ich bekenne von mir, ich mag Wiederholung. Wenn man nämlich etwas wiederholt, dann ist es der Person wichtig. Es ist einem so wichtig, dass man immer wieder davon spricht und man will, dass es sich beim anderen einprägt. Und genauso ist es hier. Das, was Gottes Wort uns hier einprägen will, ist wir. Das ist Johannes und die anderen Apostel. Wir haben Jesus gehört, gesehen, angeschaut und betastet. Und genau das bezeugen wir und verkündigen wir euch. Das bedeutet eine jede Menge. Es bedeutet, dass die Apostel Zeugen dafür sind, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist. Es bedeutet, dass Jesus wahrer Mensch in Raum und Zeit geworden ist. Es bedeutet, dass Jesus als wahrer Gott, wahrer Mensch in der Geschichte geworden ist. Das ist der Punkt, den Johannes hier machen will. Dieser Jesus, der Gott ist, der alles erschaffen hat, dich und mich, alle Steine, alle Tiere, alle Bäume, alle Berge, alle Meere, alle Planeten, alle Sterne, alle Universum, der einfach alles geschaffen hat, dieser Gott ist wirklich Mensch in wirklicher Geschichte geworden. Und deshalb schreibt Johannes das so euphorisch. Wir haben ihn gehört, wir haben ihn sogar mit unseren Augen gesehen, wir haben ihn angeschaut und mit unseren Händen betastet. Es ist keine ausgedachte Geschichte, es ist kein reines Hirngespinst, was wir Christen uns ausgedacht hätten, sondern der Gott, der alles erschaffen hat, ist in unsere Welt als Mensch gekommen. Das ist schon erstaunlich. Aber die Menschwerdung von Jesus wird sogar noch erstaunlicher vor dem Hintergrund des Alten Testaments. Schaut mit mir nochmal in Vers 2. Dort heißt es, und das Leben, also Jesus, ist erschienen. Johannes beschreibt, dass sie Jesus gehört, gesehen, angeschaut und betastet haben. Im Alten Testament haben Menschen Gott zeitweise gehört. Im Alten Testament haben manche Menschen auch Gott gesehen, so in einer Feuerwolke oder in einem brennenden Dornbusch. Gottes Wort geht hier aber viel weiter. Sie haben sogar Jesus nicht nur gehört, gesehen für eine kurze Zeit, sondern sie haben ihn mit ihren Händen betastet. Um mehr als einmal gesehen. Das Wort wurde Fleisch, wie der Anfang des Johannesevangeliums sagt. Und nur deshalb konnten sie Jesus wirklich betrachten und betasten. Anders als im Alten Testament, wo Gott nur für kurze Zeit im Feuer sichtbar war und man Gott nur kurz gehört hat, haben die Apostel mit Jesus gelebt. Sie haben mit ihm gegessen. Alle Verben sollen das hier unterstreichen. Jesus ist wahrhaft Mensch geworden. Und die Apostel bestätigen das nicht nur als eine reine intellektuelle Idee, sondern sie bestätigen das mit ihren Ohren, Augen, Händen. Und deshalb wiederholt das Johannes mehrmals hier. Der Gott, der im Alten Testament gerade nicht betastbar war, ist in Jesus Christus betastbar geworden. Der Gott, der im Alten Testament nicht betastbar war, ist in Jesus betastbar geworden. Gerade darüber staunt Gottes Wort hier, sodass er es immer und immer und immer wieder wiederholt. Es kann sein, dass du aber genau diesen Punkt hier hinterfragst, dass du zwar interessiert hier bist, aber es eigentlich für verrückt hältst. Du hinterfragst, ob das wirklich so ist oder ob die Autoren der Bibel einfach ein großes Märchen geschrieben haben. Wenn das auf dich zutrifft, dann habe ich zwei Dinge für dich. Erstens, du bist herzlich willkommen hier. Es ist richtig gut, dass du hier bist. Man braucht für eine Kirche keine besondere Qualifikation, um hier zu sein. Komm mit deinen Zweifeln einfach ehrlich mit uns ins Gespräch. Wir verurteilen dich nicht, sondern wir feiern es, dass du hier bist. Der zweite Punkt ist aber auch eine Herausforderung an dich. In dem Buch Der König von Narnia aus den Narnia-Chroniken werden die vier Geschwister Peter, Susan, Edmund und Lucy in ein altes Landhaus von Professor Kirk geschickt. Sie sollen in diesem großen und mysteriösen Landhaus eine Zeit lang wohnen. Die Jüngste, Lucy, entdeckt per Zufall einen Kleiderschrank, der sie in eine andere Welt katapultiert. Dort verbringt sie einige Zeit. Als sie wieder in ihre normale Welt zurückkehrt, erzählt sie ihren Geschwistern begeistert davon, was sie alles in der anderen Welt erlebt hat. Aber die Geschwister wollen es ihr nicht glauben. Sie glauben nicht, dass es einen magischen Kleiderschrank gibt und denken, dass Lucy sie anlügt. Deshalb gehen sie zum Professor Kirk und erzählen ihm die Geschichte von Lucy. Dieser gibt den Geschwistern drei mögliche Erklärungen für Lucys Geschichte. Entweder lügt Lucy, oder sie ist verrückt, oder sie erzählt die Wahrheit. Entweder sie lügt, oder sie ist verrückt, oder sie erzählt die Wahrheit. Es gibt keine anderen Erklärungen. Genauso stehst du auch vor der gleichen Wahl. Du stehst vor der Wahl, was du mit den ganzen Berichten über Jesus machst, die in der Bibel stehen. Entweder, erste Option, Johannes und alle anderen Apostel lügen. Sie lügen und meinen nur, dass sie Jesus gesehen haben, aber eigentlich gibt es ihn nicht. Sie haben sich das alles einfach ausgedacht. Dies wäre aber auch eine ziemlich teure Lüge für sie gewesen. Fast alle der 12 Apostel sind getötet worden für ihren Glauben an Jesus. Sie hätten für eine Lüge also alle mit dem Tod bezahlen müssen. Die zweite Option: Alle Apostel und auch Jesus waren verrückt gewesen. Sie waren alle in einem solch komischen Zustand, dass sie auf die Idee kamen, Jesus als den Sohn Gottes zu charakterisieren, obwohl er einfach ein normaler Mensch war. Dabei hätten nur alle gleichzeitig verrückt sein müssen, was einerseits wissenschaftlich schwierig ist. Und sie hätten das gemacht und wären irgendwie alle auch ihr ganzes Leben verrückt gewesen und sie hätten nie davon einen Vorteil erlangt. Oder, dritte Option, du sagst, dass das, was Johannes hier schreibt, wahr ist. Dass Jesus wirklich Gott und dass er Mensch wirklich Gott ist und dass er Mensch geworden ist. Gottes Wort fordert dich dazu auf, dass du dich entscheidest für die eine oder andere Option. Es ist keine andere Option möglich. Es gibt nur diese drei Optionen. Starte aber vor deiner Entscheidung mit dem Johannesevangelium. Lies in der kommenden Woche das Johannesevangelium und fang ganz vorn bei Kapitel 1 an. Frage dich, was diese Berichte über Jesus sagen und frag dich, was das mit deinem Leben ändert, wenn Jesus wirklich der Gott ist, der er selbst behauptet. Und komm dann gerne in den nächsten Wochen auf eine Tasse Kaffee nach dem Gottesdienst mit uns im Gespräch darüber. Wir haben gesehen, dass Gottes Wort uns hier glaubhaft sagt, dass Jesus ein Mensch in unserer Geschichte geworden ist. Aber weshalb wurde Jesus wahrer Mensch? Das ist der dritte Punkt. Der Weg in die Gemeinschaft. Schaut mit mir nochmal in Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Jesus ist wahrer Mensch in Raum und Zeit geworden, damit er uns die Gemeinschaft mit Gott ermöglicht. Jesus ist Mensch geworden, damit wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Johannes zieht folgenden roten Faden durch diesen Vers. Die Apostel, Johannes und Co., verkündigen Jesus, weil sie ihn gesehen haben. Diese Verkündigung hat das Ziel, uns in die Gemeinschaft mit den Aposteln zu führen. Und die Apostel wiederum haben Gemeinschaft mit Gott. Die Apostel verkündigen Jesus. Diese Verkündigung hat das Ziel, uns in die Gemeinschaft mit den Aposteln zu führen. Und die Apostel haben Gemeinschaft mit Gott. Auf diese Art und Weise führt die Menschwerdung von Jesus überhaupt erst zur Möglichkeit der Gemeinschaft mit Gott. Die Menschwerdung von Jesus hat für uns überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen, in Beziehung mit Gott zu treten. Seit dem Sündenfall am Anfang der Geschichte ist unsere Beziehung zu Gott zerstört. Unsere Beziehung ist zu Gott zerstört, weil wir nicht auf Gott hören wollten. Wir wollten Gott nicht vertrauen und dadurch haben wir die Beziehung zu Gott zerstört. Unsere kaputte Beziehung zu Gott konnte nicht durch uns selbst wiederhergestellt werden. Wir Menschen sind sündhaft, sodass wir unsere kaputte Beziehung zu Gott weder wiederherstellen wollten noch konnten. Wir wollten unsere Beziehung zu Gott nicht wiederherstellen, weil wir unsere Sünden lieben. Wir stecken also in einem Dilemma. Die Beziehung mit Gott ist die schönste und die beste, die es überhaupt geben kann. Nur er kann das wahre Leben schenken. Nur er kann unseren Durst nach einer ewigen Beziehung stillen. Und gleichzeitig können wir diese Beziehung nicht von uns aus wiederherstellen. Es ist ein Dilemma, weil nur bei Gott die perfekte Beziehung ist. Aber wir nicht von uns aus diese Beziehung wieder aufrichten können. Deshalb kam Jesus. Jesus kam, um unsere kaputte Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und Jesus kann diese kaputte Beziehung wiederherstellen, weil er als Gottes Sohn die perfekte Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist hat. Jesus kann unsere kaputte Beziehung wiederherstellen, weil er selbst die perfekte Gemeinschaft mit Gott hat. Durch seinen Tod am Kreuz führt er alle, die an ihn glauben, wieder in die Gemeinschaft mit Gott. Jesus führt alle Gläubigen durch den Tod am Kreuz in die Gemeinschaft mit Gott. Er führt sie dorthin, damit sie in der schönsten und besten Beziehung leben können, die es gibt. Jesus ist wahrer Mensch in Raum und Zeit geworden, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Wir haben gesehen, dass Jesus für uns den Weg in die Gemeinschaft geebnet hat. Aber wie sieht dieses Leben in der Gemeinschaft mit Gott nun aus? Das schauen wir uns im vierten Punkt an. Viertens, das Leben in der Gemeinschaft. Dafür kommt mit mir nochmal in Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben. Ein Problem haben wir aber. Johannes und die anderen Apostel konnten sichtbare Gemeinschaft mit Jesus haben. Sie konnten mit Jesus essen, mit ihm schwimmen gehen und andere Sachen. Wir aber können das Ganze nicht, weil wir Jesus nicht sehen. Die Antwort von Johannes hier ist so simpel, aber gleichzeitig auch atemberaubend. Er schreibt in Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Wir haben Gemeinschaft mit Jesus und somit auch mit Gott, wenn wir Gemeinschaft mit den Aposteln haben. Wir haben diese beste, schönste und intimste Gemeinschaft mit Gott, wenn wir Gemeinschaft mit den Aposteln haben. Und wir haben Gemeinschaft mit den Aposteln, wenn wir das, was sie uns sagen, hören und glauben. Wenn wir das Evangelium von Jesus hören und glauben, dann haben wir Gemeinschaft mit den Aposteln. Wenn wir auf die Bibel als Gottes Wort hören und glauben, dann haben wir dadurch Gemeinschaft mit Gott und Jesus. Wir haben diese geniale Gemeinschaft mit Gott, wenn wir dem Wort der Apostel vertrauen. Wir haben das ewige Leben, wenn wir dem Evangelium vertrauen. Diese Gemeinschaft meint aber nicht nur Gemeinschaft mit den Aposteln und mit Gott, sondern es meint gerade auch Gemeinschaft mit allen anderen Christen. Im hohepriesterlichen Gebet von Jesus in Johannes 17 betet Jesus für alle, die das Evangelium von den Aposteln hören werden und es glauben werden. Jesus betet also für uns alle hier im Raum. Und er betet für uns zwei Dinge. Erstens, damit wir Christen untereinander eins sind. Und zweitens, damit wir Christen eins sind mit Gott und mit Jesus. Jesus betet in Johannes 17 also darum, dass Kinder Gottes Gemeinschaft untereinander und mit Gott haben. Er betet darum, dass wir in perfekter Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Christen leben können. Das heißt kurz gesagt, dass unsere Gemeinschaft mit anderen Christen nicht von uns geschaffen wird. Es heißt, dass unsere Gemeinschaft mit anderen Christen nicht von uns geschaffen wird. Sonst bräuchte Jesus ja nicht den Vater darum bitten. Jesus führt uns in die Gemeinschaft hinein. Gott erschafft die Gemeinschaft von Christen und nicht wir erschaffen die Gemeinschaft. Das können wir gar nicht. Das wäre eine falsche Gemeinschaft, wenn wir die Gemeinschaft erschaffen wollen würden. Wir haben Gemeinschaft mit Geschwistern hier. Nicht, weil wir ein gemeinsames Hobby haben oder weil wir alle ähnlich aussehen oder weil wir alle viel zusammen unternehmen. Wir haben Gemeinschaft mit Geschwistern, weil wir alle in Christus verbunden sind. Wir haben Gemeinschaft mit Geschwistern, weil Gott den Weg in die Gemeinschaft schafft und nicht wir. Diese Gemeinschaft mit anderen Christen ist also eine Tatsache und nicht etwas, was wir erschaffen müssen. Eine Tatsache, die von Gott erschaffen wird. Und durch die Gemeinschaft mit anderen Christen erleben wir auch die Gemeinschaft mit Gott. In unserer individualistischen Gesellschaft trennen wir häufig diese beiden Aspekte. Wir denken, dass wir manchmal Gemeinschaft mit Gott haben und wann anders Gemeinschaft mit Geschwistern. Diese beiden Aspekte gehören aber unmittelbar zusammen. Wir haben Gemeinschaft mit Geschwistern und mit Gott durch das Wort und den Heiligen Geist. Nicht durch irgendetwas, was wir erschaffen können. Der andere Christ hier in diesem Raum ist kein Hindernis für meine Gemeinschaft mit Gott. Sondern der Bruder, die Schwester in diesem Raum hier ist ein Werkzeug Gottes für unsere Heiligung. Gott gebraucht uns als Gemeinschaft, um uns gegenseitig zu formen, damit wir gegenseitig in der Heiligung wachsen dürfen. Gott hat die christliche Gemeinschaft als einen notwendigen Bestandteil unseres Glaubenslebens geschaffen. Ohne die christliche Gemeinschaft werden wir nicht im Glauben wachsen. Das ist die eine Seite, wo wir vom Pferd fallen können. Dass wir so individualistisch unseren Glauben verstehen, dass wir keine Notwendigkeit für Gemeinde sehen. Diese Gefahr können wir die Unterbetonung der christlichen Gemeinschaft nennen. Die andere Seite des Pferdes hingegen ist die Idealisierung der christlichen Gemeinschaft. Die Idealisierung. Dietrich Bonhoeffer hat es mal so ausgedrückt. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Bonhoeffer warnt hier vor der Idealisierung, schwieriges Wort, des christlichen Glaubens, der christlichen Gemeinschaft. Man kann sich einen Traum von Gemeinschaft erschaffen. Wenn wir nur größere Gemeinderäume hätten, dann hätten wir eine gute Gemeinschaft. Wenn wir nur mehr Eltern-Kind-Treffen hätten, dann hätten wir gute Gemeinschaft. Wenn wir nur mehr Verheiratete oder mehr Singles wären in der Gemeinde, dann hätten wir gute Gemeinschaft. Dieser Traum von Gemeinschaft zerstört aber die echte Gemeinschaft. Der Traum zerstört die Gemeinschaft, weil wir dadurch die echte, real existierende Gemeinschaft nicht mehr schätzen. Wir verpassen durch unser Träumen die jetzige Gemeinschaft und werden undankbar für sie. Wir erheben uns selbst zum Zerstörer der Gemeinschaft, weil wir einen Wunschkatalog haben, wie sie eigentlich auszusehen hätte. Dabei erschaffen wir nicht die Gemeinschaft, aber nicht wir die Gemeinschaft, sondern Gott hat sie bereits erschaffen. Und deshalb sollen wir die real existierende Gemeinschaft dankbar aus seiner Hand empfangen. Überleg dir mal konkret, wo träumst du vielleicht manchmal von einer christlichen Gemeinschaft, wobei dein Träumen die echte, real existierende Gemeinschaft zerstört? Wo hast du einen Traum, wie die Berg Gießen sein sollte, der dich aber undankbar werden lässt? Um persönlich ehrlich zu sein, mein Traum ist es manchmal, dass wir eine Gemeinde wären, wo viel mehr Leute innerhalb von Gießen wohnen. Eine Gemeinde, die vielleicht sogar Räumlichkeiten am Anlagenring in Gießen hätte. Dadurch können wir eine präsentere Gemeinde sein und jeder könnte zu Fuß zur Gemeinde laufen. Dieser Traum überlagert bei mir aber manchmal die echte Gemeinschaft. Ich mache mich in meinem Kopf zum Zerstörer der Gemeinschaft und ich entschuldige mich dafür. Möge Gott uns immer mehr Dankbarkeit für die real existierende, jetzige, echte Gemeinschaft schenken. Lasst uns gemeinsam ein Ziel für die kommende Woche entwickeln. Lasst uns jeder eine Sache überlegen, weshalb wir konkret für die Berg Gießen danken können. Eine Sache. Und füge diese eine Sache deinem täglichen Gebet hinzu. Danke Gott für die Kinder. Danke Gott für den Bruder, die Schwester in der Gemeinde. Das wird nur ein paar Sekunden brauchen, dieses Gebet. Es wird aber unsere Dankbarkeit groß verändern. diese ganzen Tatsachen über Gemeinschaft gipfeln final in Vers 4. Schaut deshalb nochmal mit mir in Vers 4. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Die Gemeinschaft mit Geschwistern und mit Gott mündet in diese eine Sache, in Freude. In Freude. Dabei ist unsere Freude nicht nur auf die, oder eure Freude, ist nicht nur auf die Apostel begrenzt, sondern dass uns oder euch, je nach Übersetzung, bezieht sich hier auch auf die, die die Botschaft hören. Sowohl die Gemeinschaft als auch die Freude wäre unvollkommen, wenn sie nicht geteilt werden würde. Deshalb schreibt Johannes seinen Brief, damit die Gläubigen durch die Gemeinschaft vollkommene Freude haben. Und dadurch, dass die Gläubigen vollkommene Freude haben, hat auch Johannes eine vollkommene Freude. Beides ergänzt sich. Das sehen wir auch schon in Johannes 4, wo Jesus spricht. Der, da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Sowohl der, der das Evangelium verkündigt, als auch der, der es empfängt, werden sich gemeinsam freuen. Somit wird die Freude vollkommen, sowohl von den Leuten, die das Evangelium weitersagen, als auch den Leuten, die es empfangen. Dass Johannes uns also die Tatsache der Gemeinschaft aufzeigt, soll in uns Freude bewirken. Indem wir das riesige Geschenk von Gemeinschaft mit Gott und mit Christen verstehen, bewirkt es in uns Freude. Die Freude wird sogar als vollkommen beschrieben. Es ist keine zeitweise Freude, die einmal kommt und dann auch wieder vergeht. Es ist eine Freude, die der besten, intimsten und schönsten Beziehung mit Gott entspricht. Eine Freude, die uns komplett erfüllt, die uns durchdringt. Aber diese Freude empfinden wir häufig nur schwach. Wir erleben Leid in unserem Leben oder im Leben von anderen Geschwistern. Oder wir erleben sogar Leid, was uns von anderen Geschwistern angetan wird. Da ist uns häufig nur selten nach Freude zumute. Die Freude, die Johannes hier beschreibt, ist aber eine Freude inmitten des Leids. Weil wir das Leben durch Jesus haben, braucht uns das Leid nicht in die Verzweiflung bringen, auch wenn alles danach aussieht. Es kann dir auch wirklich schweres Leid geschehen. Und ich will es nicht kleinreden. Dieses Leid ändert aber nichts an deiner Beziehung zu Gott. Das Leid, was wir in der christlichen Gemeinde erleben, wird niemals deine Beziehung zu Gott zerstören. Und diese Wahrheit wird dir Trost und dann letztendlich auch Freude schenken. Am Anfang haben wir uns die Geschichte von Christopher McCandless angeschaut. Ihm fiel in seiner Zeit in der Wildnis auf, dass er sich eigentlich nach einer wahren Gemeinschaft sehnt. Das Traurige an seiner Geschichte ist, was ich am Anfang nicht erwähnt habe, er hat wahrscheinlich etwas Giftiges gegessen, wurde dadurch gelähmt, konnte sich kaum noch bewegen und starb in der Wildnis von Alaska, ohne dass er wieder in eine Gemeinschaft kommen konnte. Er hat die Gemeinschaft nicht mehr gefunden. Aber wir, du und ich, können eine wahre Gemeinschaft finden in Jesus Christus. Deswegen geh zu ihm. Geh zu ihm. Und dort wirst du sogar die beste, die schönste und die unzerbrechlichste Gemeinschaft finden, die es überhaupt gibt. Amen.